Genau, heute geht es um etwas. Natürlich um die Psalmen. Wenn der Psalmmann kommt, auch alleine, bringt er meistens einen Psalm mit. Ich habe heute einen Psalm mitgebracht. Und zwar finde ich, dass in Psalmen sehr viele Informationen drinstehen, so wie Gott es eingerichtet hat über unser Leben. Es geht und zwar bei dem Psalm um das Verhältnis zwischen Gott und Mensch und zwischen Mensch und Gott. Und das lesen wir immer wieder in dem Psalm. Und alle Emotionen, die wir haben, finden einen Ausdruck in dem Psalm. Und manchmal kommt es vor, als wenn das so eine Art Erbinformation ist, so eine Art DNA. Und ihr wisst, so diese Erbinformation, die ist in sich verschlingelt und ganz zusammen und ganz klein. Und die kann man in jeder Zelle finden. Und so finde ich auch ganz viele Informationen über mein Leben in dem Psalm. Und das ist etwas, was wichtig ist für meine Seele. Darum geht es heute, dass wir uns das mal gemeinsam anschauen, so den bekanntesten Psalm, den es gibt, und welche Informationen drin stecken und was das für meine Seele bedeutet. Dass ihr also praktisch Futter für die Seele mitbekommt. Kein Grillen am Himmelfahrt, dafür am Sonntag Futter für die Seele. Das hat doch auch was. Und dass man davon auch zehren kann und sich davon auch ernähren kann. Das wäre so, worum es geht so ein bisschen heute. Jetzt kannst du natürlich sagen, oh Ralf, Psalm 23, ich habe da Bücher drüber gelesen. Ich bin schon 30 Jahre Gemeindemitglied und habe schon 84 Predigten über den Psalm 23 gehört. Jetzt kommst du damit auch noch an. Ach, ich weiß. Da traut sich eigentlich keiner mehr drüber zu predigen, weil viele innerlich dann abschalten. Aber ich möchte dich heute bitten, nicht innerlich abzuschalten, sondern dabei zu bleiben. Weil das könnte sich vielleicht lohnen. Das ist nämlich so wie mit Currywurst und Pommes oder mit Reis und Hähnchen. Hast du sicherlich schon mal gegessen, wenn du kein Vegetarier bist. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, ich habe schon mal Reis mit Hähnchen gegessen, ich weiß, wie das schmeckt. Das ist langweilig, das werde ich jetzt nie wieder essen in meinem Leben. Oder Currywurst und Pommes, habe ich schon mal gehabt, ne? Vor 2,5 Jahren auf einem Dienstag. Nee, das kenne ich schon, esse ich nie wieder. Seid ihr so drauf? Nee, ne? Also ehrlich gesagt, das, was mir schmeckt, das esse ich immer wieder. So bin ich halt. Ich kann davon nicht genug kriegen, obwohl ich es schon kenne. Aber so ist es geistlich auch. Ich glaube, dass in dem Psalm, in der Bibel Dinge drinstehen. Wir glauben, wir kennen das schon. Aber nee, da ist so viel Futter für die Seele. Und so wie der Bauch immer wieder Hunger hat auf vielleicht das Gleiche, was wir essen, braucht unsere Seele auch das, was Gott als Futter für unsere Seele vorbereitet hat. Immer und immer wieder. Und wir gehen jetzt ein bisschen darauf ein, warum der Psalm 23 so wichtig ist. Und zwar die Seele. Was ist unsere Seele? Das ist der Ort, wo unsere Persönlichkeit zu finden ist. Unsere Seele kann durch Trinken und Essen nicht satt werden. Es gibt natürlich gutes Seelenfutter und es gibt schlechtes Seelenfutter. Allein darüber könnte ich eine ganze Predigt halten. Das mache ich heute aber nicht. Es gibt aber das Wort Gottes. Und wenn wir das hören, davon lebt unsere Seele. Das hat nochmal eine andere Qualität. Das heißt, unsere Seele ist oft verkümmert innerlich, weil wir sie nicht pflegen, weil sie nichts bekommt zum Leben oder was ihr gut tut. Genauso wie unser Körper, der auch gepflegt wird, dass wir diese richtigen Dinge essen, dass wir Zähne putzen und uns richtig kleiden, braucht unsere Seele auch Fürsorge. Bloß die kriegt oft davon viel zu wenig. Wir lesen nochmal die Bibelstelle, die Heinz vorgelesen hat. Matthäus 4, und zwar die Verse 2 bis 4, weil darum geht es so ein bisschen, da hänge ich mich so ein bisschen heute drauf an. Nachdem er, Jesus, 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine hier zu Brot werden. Und Jesus antwortete, in den Heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Und ihr müsst euch mal vorstellen, in dieser jüdischen Wüste gibt es Steine, die sehen aus wie Brot. Und wenn du 40 Tage nichts gegessen hast und du stellst dir mal vor, duftendes, frisches Brot, was aus einem Ofen vorkommt. Ne? Und das war schon eine Versuchung, das war schon hart, das war nicht einfach. Aber jetzt kannst du natürlich fragen, ja, wie spricht denn Gott mit mir? Ich habe ja immer mal schon mal gebetet, aber ich habe leider nichts gehört. Wie funktioniert das denn? Und das ist eine spannende Frage, weil das geht immer mal wieder anders. Und du hast hier erfahrene Christen, die du mal fragen kannst. Du kannst mich auch fragen. Ich habe dazu vielleicht sozusagen, es gibt manchmal so einen inneren Eindruck. so von der Bibel her, irgendein Bibelvers, und der fängt auf einmal innen drin an zu leuchten. Auf einmal wird der so wichtig. Und ich denke mir, warum wird dieser Bibelvers auf einmal mir so wichtig? Eigentlich verstehe ich das gar nicht. Aber hat das was mit mir zu tun oder mit jemandem in meinem Umfeld? Auf einmal ist dieser Bibelvers, steht da im Raum. Und ich weiß nicht genau warum, aber dann auf einmal passiert etwas und die Situation, die Lebenssituation passt zu diesem Bibelvers. Oder von woanders her kriege ich eine Bestätigung für das, was ich gerade, was innerlich aufgeläutet ist. Jemand ganz anderes, der das gar nicht wissen kann, sagt etwas, was genau dazu passt. Oder es gibt Ereignisse, Situationen, wo auf einmal die Liebe Gottes spricht. Es gibt Bilder, über die Gott spricht. Es gibt Musik, über die Gott sprechen kann. Gott hat so viele Möglichkeiten, mit uns zu kommunizieren. Und es ist nicht die laute, kraftvolle, aggressive Stimme. Es ist diese leise Stimme. Es ist dieser leise Eindruck. Es ist das, wo wir unsere inneren Antennen mal ausfahren sollten und sagen, Gott, was hast du mir heute zu sagen? Was ist heute wichtig für dich? Was kann ich heute für dich tun? Und die Bereitschaft, Gott zu hören und dass Gott spricht, das hängt durchaus zusammen. Wenn wir Menschen sind, die gar nicht hören wollen, die eh nur das tun, was sie wollen, und Gott spielt nur so eine Nebenrolle, da spricht Gott auch weniger. Aber wenn Gott merkt, da ist ein Mensch, der seine Antennen ausfährt und der darauf wartet, dass Gott zu ihm spricht, dann spricht Gott auch. Gott ist ein Gott, der sich mitteilt. Und Jesus sagt, der Mensch lebt von Gottes Wort, weil unsere Seele Nahrung braucht. Und ich denke, wir lesen mal den Psalm 23 für die, die den vielleicht nicht kennen. Kann ja sein, dass jemand hier zum ersten Mal da ist und denkt, jo, Psalm 23, was mag da bloß drinstehen? Es sind 6 Verse, ich lese die mal kurz vor. Es ist ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, das ist übrigens Stichwort für das Wasser hier. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir deinen Tisch. Festlich nimmst du mich bei dir auf und füllst mir den Becher randvoll. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde im Hause des Herrn bleiben immer da. Das ist der Psalm 23. Hier gibt es ein paar Begriffe, die möchte ich gerne erklären. Er erquickt meine Seele. Das ist ein altdeutsches Wort. Da kann man, können die Jugend und viele damit überhaupt nichts mehr anfangen. Er erquickt meine Seele. Was macht da bloß sein? Stellt euch vor, so ein Koffeinstoß, ne, so Red Bull, so mit ganz viel Koffein. Ihr seid down, ne, ihr kriegt kaum die Augen auf und dann trinkt ihr was und auf einmal steht ihr auf und sagt, wow, jetzt bin ich voller Energie. So, ne? Ist natürlich auch nicht wahr, ne? Aber so muss man sich das vorstellen. Gott erquickt die Seele. Das heißt, ich bin vorher richtig deprimiert und down und Gott schenkt da auf einmal Lebensfreude rein, dass du wieder Energie hast, dass es dir gut geht. Und das ist das, erquickt meine Seele. Und dann haben wir dein Stecken und Stab. Was ist das denn jetzt? Wörtlich ist es, dein Stock und dein Stab trösten mich. Mit dem Stock, das war ein fester Stock, wehrte der Hirte die Raubtiere ab. Und da gab's Löwen, da gab's Bären, da gab's allerlei Vierbeinige, manchmal auch Zweibeinige, die wollten gerne was von den Schafen abhaben und den Hirten bedrängen. Und der Hirte war jemand, der auch sich verteidigen konnte und musste. Und der lange Stab war praktisch der Stab, mit dem die Schafe geführt worden sind. Weil die Schafe wussten ja manchmal nicht wohin, ne? Wo gibt's jetzt das grüne Gras? Wo muss ich langlaufen? Keine Ahnung, aber der Hirte weiß Bescheid. Also führt der Hirte mich. Und das ist so die Werkzeuge des Hirten. Also er wehrt ab und er führt Stecken und Stab, die entsprechend reinkommen. Der Psalm 23 wurde etwa 1000 Jahre vor Christus geschrieben von David. David, der ja später König wurde, er war Kriegsherr, er war Musiker und er hat tolle Psalmen geschrieben. Also mehr als knapp die Hälfte der Psalmen kann man David zuschreiben von den 150 biblischen Psalmen. Und viele haben diesen Psalm auswendig gelernt, im Konfirmandenunterricht, im Religionsunterricht, einfach in der Zeit, wo man sowas mal nochmal auswendig gelernt hat. Ich weiß nicht, ob es das heute auch noch gibt. Ich kann es nur jedem empfehlen, das zu machen und zu versuchen. Das Interessante ist, der Psalm 23, da stellt sich Gott erstmal vor. Ne, der heißt es erstmal, er weidet mich auf saftigen Wiesen, Der Herr ist mein Hirte. Also erstmal Informationen über den Herrn. Wer ist Gott überhaupt? Was macht er überhaupt? Was ist seine Aufgabe? Er. Und auf einmal wird aus diesem Er ein Du. Und zwar wo und wann genau? Und zwar im finsteren Tal. Da, wo es mal nicht richtig gut läuft, da, wo es mal schwierig wird. Da wird auf einmal aus einem Er ein Du. Da wird es auf einmal persönlich. Und ihr wisst, wenn ihr jemand mal ein Du angeboten habt, dann sagt ihr nicht am nächsten Tag wieder Er zu ihm, ne? Sondern bleibt man beim Du. Dann ist diese Beziehung aufgebaut. Und im tiefen Tal, dann, wenn es uns mal nicht gut geht, da wird Jesus persönlich, da wird Gott persönlich, da werden diese Informationen zusammengetragen und dann geht es darum, ja, wer ist Gott eigentlich für mich? Ist er der gute Hirte? Ist er ein Du? Oder ist er nur ein Er für dich? Und ist Jesus dein guter Hirte? Das ist die zentrale Frage, um die es geht. Und ich habe 3 Punkte für die Seele, 3 Punkte, die ich gerne mit euch durchgehen möchte. Genau, wir gucken mal auf das Bild. Genau, der Herr ist mein Hirte, das ist der erste Punkt. Hier geht es um Seelenfutter. Was tut mir gut in meiner Seele? Und ich habe den Psalm 23 so 3 Punkte rausgeholt, die ich mit euch zusammen anschauen möchte, warum das ein gutes Seelenfutter ist. Der Herr ist mein Hirte, was heißt das? Mit Jesus im finsteren Tal, was bedeutet das für mich? Und der dritte Punkt, Lieblingsplatz im Haus des Herrn immer da. Und das würde ich gerne mit euch zusammen mal anschauen, weil ich finde das total wichtig, dass wir das so verinnerlichen, was da drin steht im Psalm 23. Jetzt, wir Menschen sind ja Herdentiere. Das heißt, wir brauchen Menschen um uns rum. Wir brauchen Aufgaben und das Gefühl, gebraucht zu werden. Und einer unserer größten Probleme in unserer Gesellschaft ist ja die Einsamkeit. In England gibt es sogar einen Minister für Einsamkeit, also gegen Einsamkeit. Aber die Einsamkeit, dass wir Menschen in unseren 4 Wänden sitzen und niemanden haben, mit dem wir sprechen können, uns vielleicht verzankt haben mit allen anderen und alleine da sitzen oder eben gar keine Kinder haben oder keine Freunde mehr oder die sind alle weggezogen oder ich bin fremd in diesem Land. Einsamkeit ist ein riesengroßes Problem, auch hier in Wolfenbüttel und auch in Braunschweig und auch wo ich herkomme. Überall ist Einsamkeit ein Problem. Da ist jemand, gibt es da einen Hirten überhaupt auch? Jemand, der mich oder dich achtsam führt? Oder bin ich jemand auch von der Persönlichkeit, der Autorität ablehnt? Gibt es ja auch Menschen, die sagen, jo, ich mach, was ich will. Ne? Also fromm sein, so lange wie alles so läuft, wie ich möchte. Aber Autorität über mich kann ich nicht ertragen. Aber der Herr sagt, ich bin der Hirte. Aber vielleicht hast du auch Gründe, vielleicht hast du Machtmissbrauch erlebt, vielleicht hast du einen schlechten Hirten erlebt, der nur seine eigenen Interessen gefolgt ist. Vielleicht kennst du keinen guten Hirten und hast bei dem Bild eines Hirten und Autorität sofort negative Beispiele. Selbst da geht der gute Hirte dir nach und sagt, lerne mich doch erstmal kennen. Probier es doch erstmal aus. Du wirst sehen, dass es anders ist als vielleicht die Erfahrung, die du gemacht hast. Und die Liebe Gottes, die läuft uns hinterher. Die hat Zeit, die hat Geduld. Gott kommt uns immer entgegen auf halbem Weg. Und wir haben es ja vor 80 Jahren in Deutschland erlebt. Da kam ein Hirte, der hat gesagt, wir wollen mal ein 1000-jähriges Reich aufbauen. Und nach 12 Jahren lag halb Europa in Schutt und Asche und Millionen Menschen haben ihr Leben verloren. Und auch heute stehen wir gesellschaftlich vor Punkten, wo man denkt, sind die Menschen, die jetzt hier als Hirten auftreten und ihre Schafe sammeln wollen, welche Interessen verfolgen sie? Was fühlen sie im Schilde? Das dürfen wir hinterfragen. Weil der Mensch ist so, wie er ist. Und wir müssen uns überlegen, wem wollen wir folgen? Wem wollen wir nachlaufen? Welche Absichten verfolgen sie? Und Jesus sagt in Johannes 10, Vers 14, ich bin der gute Hirte und ich kenne meine Schafe und sie kennen mich auch. Oder in Johannes 10, Vers 11 heißt es, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Kennst du den guten Hirten? Sein Name ist Jesus. Und Jesus hat sein Leben für dich und für mich gegeben. Jetzt gehen wir mal auf den zweiten Punkt. Wir gehen mal jetzt ins finstere Tal. Auch da habe ich ein Bild vorbereitet. So, ich denke erstmal an so ein tiefes Tal. Gut, das ist nicht so ungefähr, ne? Wenn wir mal gucken, was ist das tiefste Tal in Norddeutschland? Was meint ihr? Habt ihr eine Idee? Also ich gehe da in den Harz rein, ne, in Ostharz, das Bodetal. Von Thale ausgehend kann man da so lang spazieren gehen Und dann ist es wirklich ein tiefes Tal, wo die Bode lang fließt. Und die Berghänge, sie gehen steil nach oben. Man kann sogar Berggämsen sehen, Steinböcke. Also es ist total interessant, so ein tiefes Tal. Und ich habe es dann so romantischer Anwandlungen, denke aber, nee, das ist da nicht mit gemeint mit dem Psalm 23. Ne? Also das Bodetal ist zwar auch tief und dunkel, aber das wird es nicht ganz sein. Jetzt war ich letztes Jahr im März in Israel und da am Toten Meer gibt es auch tiefe Täler. Das ist nicht weit weg von Jerusalem. Und da müsst ihr euch vorstellen, so Gebirgstäler, die so ganz tief runtergehen, so ähnlich das Bild, was ihr seht. Und wenn dann so Starkregen kommt, dann sammelt sich das Regen sofort in diesen tiefen Tälern und man kann da ertrinken in so einem tiefen Tal. Es kann aber auch sein, dass so ein Stein runterfällt und dann ist man auch ganz schnell irgendwie ganz schön geschädigt. Ne? Wenn der Stein groß ist, sogar tot, mausetot. Es kann aber auch sein, dass Leute auflauern. Da reichen so 4, 5 Leute, die auflauern, da kommt man nicht hin, kommt man nicht mehr her. Dann hat man auch gelitten. Also so ein tiefes Tal ist schon mal unangenehm. Man sieht nicht viel, man weiß nicht, was hinter der nächsten Biegung kommt. Und es ist unangenehm, in so einem tiefen Tal unterwegs zu sein. Aber es gibt halt auch ein finsteres, tiefes Tal, gibt es eben auch. Und der Psalm 23, der spricht davon. Da können nämlich im Leben plötzlich Situationen auftauchen, mit denen niemand rechnen konnte. Unvorbereitet treffen sie ein. Ich denke nur das Thema Unfälle. Man hat da gar nicht mit gerechnet. Oder wenn ein Ehepartner die Ehe unbedingt beenden will, dann ist man zwar mit da drin, aber was soll man machen? Das kann man nicht viel machen. Oder wenn nach 20 Jahren die Kündigung kommt vom Arbeitgeber und auf einmal steht man ohne Arbeit da. Oder wenn nach einer Routineuntersuchung auf einmal eine Krebsdiagnose steht. So habe ich das erlebt. Auf einmal denkt man, das ist doch nichts und dann ist es auf einmal was und man weiß gar nicht, wie man das alles einordnen soll. Das gesamte Leben, die gesamte Lebensplanung wird auf einmal auf den Kopf gestellt und dann ist man auf einmal in so einem tiefen Tal drin und denkt, das kann doch alles nicht wahr sein. Und auch Paulus beschreibt ein tiefes Tal im 1. Korinther 4, die Verse 9 bis 13. Und da sagt Paulus, es kommt mir so vor, als hätte Gott uns Apostel den allerletzten Platz angewiesen. Wir stehen da wie die Verbrecher, die zum Tod in der Arena verurteilt sind. Ein Schauspiel sind wir für die ganze Welt, für Engel und Menschen. Wir sind die Einfältigen, weil wir uns zu Christus halten. Aber ihr seid durch Christus klug. Wir sind schwach, aber ihr seid stark. Ihr seid geehrt und wir sind verachtet. Bis zu diesem Augenblick leiden wir Hunger und Durst. Wir gehen in Lumpen und werden geschlagen. Heimatlos ziehen wir von Ort zu Ort. Wir arbeiten hart für unseren Unterhalt. Wir werden verflucht, aber wir segnen. Wir werden verfolgt, aber wir geben nicht auf. Wir werden beschimpft, aber wir antworten freundlich. Wir sind zum Abschaum der ganzen Welt geworden, zum Auswurf der Menschheit bis zu dieser Stunde. Und Martin Luther hat das so beschrieben, wir sind geworden wie der Abschaum der Menschheit, jedermanns Kehricht bis heute. Was sind das für Worte? Was ist das für ein Erleben? Was ist das für ein finsteres Tal? Wie hat Paulus sich gefühlt in dieser Situation? Das war nicht einfach. Wir lesen, was er alles durchgemacht hat. Und ich komme jetzt zu der Frage, warum lässt Gott Leid zu? Warum? Und auf diese Frage gibt es natürlich keine einfache Antwort. Manche glauben sogar, dass Gott selbst der Verursacher des Leids ist. Aber ich frage euch, kann das wirklich sein? Wir lesen im Neuen Testament, dass Jesus alle Kranken heilte. Wir lesen, dass immer an ganz verschiedenen Stellen die Menschen kamen zu Jesus und er heilte alle. Er heilte auch die Undankbaren. Gab mal so ein Beispiel, wie viele Menschen haben sich bedankt von 10, die Jesus geheilt hat? Einer. Ne? Also die Undankbaren sind in der Mehrzahl. Ich denke, das ist heute auch nicht anders. Und da gibt es viele, die geheilt wurden, die haben Unrecht begangen. Da kann man sagen, ja selber schuld. Du hast geraucht, du hast getrunken, jetzt bist du krank. Jo, ne? So in unserer Selbstgerechtigkeit. Ja klar, mag was dran sein, aber Jesus heilte alle. Jesus hat nicht, das hinterleuchtet ja dich heilig, dich aber nicht. Und da noch für und da nicht. Vielleicht würde ich das machen, ich habe keine Ahnung. Jesus macht das nicht. Jesus heilt alle ohne Unterschied. Und wie zynisch ist das anzunehmen, dass Gott vorher Menschen krank macht, um sie daraufhin durch Jesus gesund zu machen. So ist unser Gott nicht. Jesus ist der gute Hirte, der mit seiner Liebe in Vorleistung geht. Leid verändert unseren Charakter. Im Leid macht unsere Seele die größten Veränderungsprozesse durch. Wenn es uns gut geht und alles läuft, brauchen wir doch nichts zu ändern. Aber wenn es nicht läuft, wenn wir merken, wir kommen an die Grenzen, auch an die Lebensgrenzen, dann merken wir, jetzt wird es aber Zeit, was zu ändern. Jetzt muss ich mehr beten, jetzt muss ich irgendwie mehr auf die Knie fallen, was ich vorher nicht gemacht habe. Jetzt muss ich intensiver glauben, intensiver mich mit den Menschen auseinandersetzen, die mir vielleicht nicht gewogen sind. Es passiert eine Menge in Leidenszeiten. So habe ich es jedenfalls erlebt. Und viele Menschen finden im Leid zu Jesus Christus, wenn sie wissen, da ist jetzt wirklich viel und ich brauche jetzt Unterstützung, ich brauche jetzt die Hilfe Jesu. Und in diesem finsteren Tal kann Jesus mir eine neue Lebensperspektive öffnen, mir einen neuen Horizont aufmachen, der über das irdische Leben weit hinausgeht. Und es ist so wichtig, sich trösten zu lassen im Leid. Und zwar sich trösten zu lassen, ist auch gar nicht einfach, gerade für uns Männer. Ne? Warum soll ich mich trösten lassen? Ne? Und wenn wir dann untröstlich sind, dann werden wir verbittert. Dann werden wir ganz eng. Wir brauchen den Trost. David beschreibt das im Psalm 119, Vers 76. Lass deine Güte mich nun wieder trösten, wie du es mir doch zugesagt hast, Herr. Und daran sehen wir, dass der Weg zum Trost auch manchmal ein längerer Weg ist. Aber wir haben diesen Zugang zu diesem Trost. Und im Psalm 23 heißt es, dein Stecken und Stab trösten mich. Das heißt, da, wo Jesus eingreift, wo er mich führt, wo er die Feinde in die Schranken weist, dass sie nicht kommen können, ist das Trost für mich. Die Gegenwart Jesu ist ein großer Trostaspekt in meinem Leben. Und es wäre schade, wenn du ungetröstet aus diesem Gottesdienst gehen würdest, wenn du Trost ablehnst, weil das ist unser Tröster. Der Heilige Geist, von dem du gesprochen hast, ist der Tröster. Wir brauchen diesen Trost in einer zunehmend trostlosen Welt. Jetzt gehen wir nochmal auf den dritten Punkt, und zwar der reich gedeckte Tisch. Da steht im Psalm 23, ich habe mir so ein antikes Bild mal genommen, aber ich könnte euch vorstellen, so ein richtig reich gedeckter Tisch mit leckeren Sachen, und da wartet Jesus auf dich, auf dem reich gedeckten Tisch. Ich finde das toll. Ja, Jesus hat am Kreuz mit seinem Leben bezahlt und meine Schuld auf sich genommen. Ich kann Zugang zu Gottes Herrlichkeit bekommen. Jesus ist da, und wenn man dann Jesus gegenüber sitzt und sagt, jo, ich hab's auch mit Leiden zu tun gehabt, sagt Jesus, ja, ich auch. Und dann zeigt Jesus vielleicht seine Hände, die durchbohrt worden sind, oder seine Füße. Und wir können uns unterhalten mit dem Leid, was wir hier erfahren haben. Und wir merken auf einmal, das selbst erlebte Leid und das Leiden Jesu, das ist ein Verständnis, das verbindet einander. Da kann man sich drüber unterhalten, an diesem Tischgespräch. Dabei isst man natürlich köstliche Sachen. Man kann natürlich auch über wichtige Fragen diskutieren oder völlig unwichtige Sachen, weil wenn wir mit Jesus zusammen sind, haben wir Zeit. Da ist keine Hektik. Da wird nicht auf die Uhr geguckt. So, 1,5 Minuten, fertig. Jesus muss noch für andere Zeit haben. So ist das nicht. Jesus hat Zeit für dich und er spricht mit dir über wichtige oder unwichtige Sachen, gerade so, was dir auf dem Herzen liegt. Und alle anderen, die es vielleicht nicht gut mit dir meinten, die vielleicht dir schaden wollen, die können nur zugucken. Die können nicht eingreifen, weil die Gemeinschaft mit dem guten Hirten ist unantastbar. Da kommt keine finstere Macht rein, gar nichts. Das ist das, wo Jesus der Herr ist und der gute Hirte ist. Und das wird ja auch der Lieblingsplatz. Und so stelle ich mir das vor, so ein Lieblingsplatz, wo Jesus auf mich wartet und wo ich Gemeinschaft mit ihm haben werde. Und das ist vielleicht auch so ein Trostpunkt für dich. Stell dir mal so einen Lieblingsplatz vor, wo du mit Jesus in Gemeinschaft leben wirst, wo du ihn sehen wirst, wo alles das, was dich jetzt so untröstlich macht, wo die Tränen abgewischt werden und Jesus da ist. Denn wir alle sind mit Körpern unterwegs, die ein Verfallsdatum haben. Unsere Seele bleibt jung, aber unsere Körper zeigen zunehmend Verfallserscheinungen, je älter wir werden. Auch wenn wir immer mehr austauschen können, hilft's doch nicht. Wir werden irgendwann, wird der Körper halt, ja, nicht mehr da sein. Die Seele aber schon. Und das ist das, was uns ja auch verbindet. Dass wir unterwegs sind, gemeinsam zu Jesus. Das Leben also auf dieser Erde ist nur ein kurzer Augenblick, wenn man sich mal die Ewigkeit anschaut. Es sind nur wenige Jahre im Prinzip. Und ich sage euch, je älter man wird, umso schneller vergeht die Zeit. Ne? So ist das, oder? Ja, ne? Also wenn man sich als junger Mensch denkt, oh, ist der Gottesdienst langweilig, wann ist es endlich zu Ende? Ne? Die Älteren sagen, oh, ich könnte noch ein bisschen hören. Ne? Also die Zeit vergeht anders. Und je älter man wird, umso schneller ist es. Das ist wirklich wahr. Aber wir sind im finsteren Tal mitunter. Und ich glaube, dass im Himmel uns geöffnet, die Augen geöffnet werden, warum Leid geschehen musste. Das hat auch ein Stück Grund. Und zwar glaube ich, dass diese Erde hier eine Schule ist für das, was in der Herrlichkeit auf uns wartet. Das, was wir hier an Leid erleben, soll uns fit machen. Das prägt unseren Charakter, das prägt unsere Seele. Das, was wir hier erlebt haben, das nehmen wir mit in die Ewigkeit. Und dann Ralf wird so sein, wie er ist, weil er das erlebt hat. Oder ein Heinz, oder ein Dieter, oder ein Bernd, oder wer auch immer. Wir werden es dann wissen. Und werden uns die Augen, werden uns dann geöffnet werden. Ja, Futter für die Seele. Das ist so wichtig. Wo und wann hat dir Jesus schon mal geholfen in deinem Leben? Dass wir uns daran erinnern. Eine Erinnerungskultur der Hilfe Gottes. Und ich stelle mir so eine kleine Perlenkette vor. Ich gucke mal wieder. Da ist er. Und wenn man so überlegt, jede dieser Perlen ist so eine Situation, wo Gott mir geholfen hat. Und wenn man das so dingfest macht, so vielleicht in der Hosentasche und sagt, ich will mich erinnern, da hat mir Gott geholfen. Da war eine schwierige Situation in meinem Leben. Gott hat mich wieder aufgerichtet. Da hat er dieses Wunder an dem und dem getan. Das hat mich so berührt. Und wenn ihr in so einer Notsituation steht, wo eure Seele Futter braucht, erinnert euch, wo Gott schon geholfen hat. Nicht an die Defizite, was alles schiefgelaufen ist, sondern mal umgekehrt. Wo hat Gott schon überall geholfen? Und dann denkt ihr jetzt in dieser Lebenssituation, wo ich jetzt stehe, in diesem tiefen Tal, dass Jesus dort eine neue Perle hinzufügt seines Handelns in eurem Leben. Weil er schon bis hierhin geholfen hat. Bis hierhin ist Gott treu gewesen. Und dass wir uns daran erinnern, das ist ein wichtiger Aspekt, wenn es darum geht, Futter für die Seele zu haben. Weil wir vergessen so schnell. Wir haben keine Erinnerungskultur an dem Handeln Gottes. Und so eine Perlenkette kann vielleicht helfen, dass wir uns erinnern an das, was Gott Gutes an unserem Leben getan hat. Das hilft ein bisschen. Ich möchte schließen diese Predigt mit dem 6. Vers vom Psalm 23. Da heißt es, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Und jetzt singe ich euch den Psalm 23.